Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Konservatismus, das ist ein Begriff, der in Zeiten politischer Verschiebungen kaum jemand kalt lässt. Ist er ein Bollwerk gegen autoritäre und rechtsextreme Kräfte oder wirkt er im Gegenteil als ihr Steigbügelhalter? Um genau diese Frage zu klären, wollen wir erstmal einen Schritt zurücktreten und fragen, was die philosophischen Grundlagen sind, um dann zu eruieren, ob konservatives Denken gerade vor unseren Augen zerfällt, ob es kaum noch echte Konservative gibt oder ob dieses Denken eine neue Blüte erlebt. Und wenn ja, liegt das auch am rechtsautoritären Drift in vielen Gesellschaften. Genau darüber kann ich debattieren mit dem Philosophen Michael Kühnlein. Er ist Herausgeber des Sammelbandes Konservativ, Miniaturen aus Kultur, Politik und Wissenschaft, der unterschiedliche persönliche und theoretische Zugänge versammelt. Und ich kann debattieren mit dem Politikwissenschaftler Thomas Biebricher, der die internationale Krise des Konservatismus analysiert hat, unter anderem in seiner Studie Geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Herzlich willkommen, vielen Dank.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Kühnlein, fangen wir bei Ihnen an. Sie bezeichnen sich selbst als konservativ. Was bedeutet das für Sie?
Ja, also was es für mich bedeutet, da will ich jetzt eigentlich keine akademische Erläuterung geben, sondern eigentlich eine biografisch-persönliche. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch aus Unverfügbarkeit heraus sich formt und nicht aus Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass der Mensch für mich ein Wesen der Synthese ist, und im Prinzip in Zusammenhängen eingebunden ist, die er selber nicht selbstständig suspendieren kann. Und diese Zusammenhänge, die sind vielfältiger Art. Das können Institutionen sein, die bürgerliche Gesellschaft, Recht, Natur, Gott. Also all diese Dinge, worauf seine Existenz lebt. Und wenn man das philosophisch sagt, dann ist das im Prinzip eine Entscheidung zwischen zwei Menschenbildern, mal kurz gesprochen oder grob gesprochen, nämlich die Entscheidung, ob ich den Menschen als unabhängig definiere, das ist sozusagen die kantische, liberalistische Klarform, oder ob ich davon ausgehe, dass der Mensch sich in seiner Freiheit nur verwirklichen kann, wenn er sich in Austausch mit anderen befindet. Das wäre sozusagen so eine klassisch aristotelische Definition, indem man nämlich sagt, dass im Prinzip die Polis das ontologisch Erste ist und der Mensch und seine Tugenden und sein glückhaftes, gelingendes Leben sich nur im Austausch mit anderen zum Ausdruck bringen kann.
Ja, das sind zwei sehr interessante Punkte. Gerade auch diese Unverfügbarkeit, also das Selbstverständnis bei Ihnen, das sich stark aus der Abgrenzung zu Liberalen speist. Dieses Wissen beispielsweise darum, dass der Rechtsstaat eben von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist so etwas wie eine vorgelagerte, eine unverfügbare Instanz gibt. Das ist spannend. Ich würde Herrn Biebricher da gerne mit reinnehmen aus einer Perspektive der politischen Theorie, mit der Sie sich ja stark auseinandersetzen. Was ist Konservatismus da?
Ja, ich glaube, wenn man versucht, das runterzubrechen, dann kommt man drauf, dass es so zwei Seiten des Konservativen gibt. Es gibt eine substanzielle Seite, wo es darum geht, Dinge zu bewahren. Und die große Frage für Konservative ist immer wieder, was genau denn eigentlich bewahrenswert ist. Und da gibt es unterschiedliche Antworten darauf, aber das ist auf jeden Fall, daraus lassen sich dann substanzielle Positionen ableiten, eben was man verteidigen will und was man bewahren will. Und auf der anderen Seite gibt es eine prozedurale Seite, wo es darum geht, sich zu fragen, wenn sich die Dinge zwangsläufig eben dann doch immer wieder verändern, und das ist ja eine wiederkehrende Erfahrung für Konservative eben, dass sie eben auch das teilweise, was sie verteidigen wollen, verloren gehen sehen, dann ist die Frage, wie stellt man sich eigentlich idealerweise solche Veränderungs- und Transformationsprozesse vor? Und da würde ich sagen, da geht es ein Stück weit um das Ideal von sowas wie organischen Wachstumsprozessen. Also es muss alles erfahrungsbasiert sein, es muss auf dem Bestehenden aufbauen und es muss vor allem eben inkrementell vonstatten gehen, eben Schritt für Schritt, nicht zu schnell und nicht zu abrupt und nicht zu großflächig. Dann landet man eigentlich in beiden Dimensionen, landet man bei der Natur eigentlich als einem Ideal des Konservativen, weil das, was als bewahrenswert angesehen wird, es wird immer wieder zurückgebunden an seine Natürlichkeit, meiner Ansicht nach. Man soll es deswegen bewahren, weil es eben vermeintlich natürlich ist. Da werden wir hoffentlich noch darauf zu sprechen kommen. Und auf der anderen Seite eben, wenn sich die Dinge verändern, dann stellt man sich das idealerweise vor, dass sie eben so Stück für Stück und ganz organisch eben wachsen und nicht auf der Grundlage von irgendwelchen Reißbrettentwürfen.
Das heißt, diese Natürlichkeit als ein zentraler Baustein, den Sie da jetzt aufgespalten haben, gesagt haben, einerseits substanziell in die Idee des Bewahrens und dann andererseits in die prozedurale Hoffnung, dass es organische Verläufe und Wachstumsprozesse gibt. Herr Kühnlein, wenn wir vielleicht auch einen kurzen Blick in die Ideengeschichte werfen. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Vordenker des Konservatismus. Sie betonen in Ihrem Buch, in Ihrem Artikel, vor allem die herausragende Rolle von Hegel. Zitieren Hegel mit diesen bedeutenden Worten, was vernünftig ist, das ist wirklich und was wirklich ist, das ist vernünftig. Warum ist Hegel so zentral, gerade auch mit diesem Satz für konservatives Denken?
Das ist natürlich auch Minnetekel für konservatives Denken, weil das hat natürlich nicht nur eine einsinnige Rezeption hervorgerufen. In der Philosophie ist das hoch umstritten, weil man natürlich auch zu Recht daraus ableiten könnte, sozusagen so einen sittlichen Opportunismus, eine Autoritätsflucht bei Hegel in die Institution hinein zugunsten oder zu Ungunsten einer kritischen Reflexion. Aber man kann das auch anders lesen. Man kann sehen, dass hier Vernunft und Wirklichkeit in einem, wie Hegel es nennen würde, dialektischen Zusammenspiel sich befinden, in der auch die Nicht-Identität, das Negative, das Unvernünftige seinen Platz hat. Aber das ist sozusagen die Vorstellung von Hegel. Es gibt eine strukturelle Einheit zwischen Vernunft und Wirklichkeit, dass nämlich Vernunft eben nicht nur gedankenförmig eine schöne Idee bleibt, sondern sie ist nur deshalb vernünftig, weil sie, sag ich mal, zur Wirklichkeit sich oder in die Wirklichkeit hin zum Ausdruck bringen will über natürlich lange Zeiträume. Und das vollzieht sich gewisserweise mit innerer Notwendigkeit. Der Witz an diesem Satz ist aber etwas anderes. Und da kann man auch sehen, wie das Liberale auch bei Hegel eine wesentliche Rolle spielt, weil das Vernünftige und das Wirkliche in der Theorie seines objektiven Geistes ist letztendlich die Trennung von Staat und Religion. Also Hegel ist ein klassischer Säkularisierungstheoretiker, der deutlich erkannt hat, dass wenn ich die Freiheit sowohl nach innen als auch nach außen bewahren muss, dann heißt es auch, dass im Prinzip der Rechtsstaat, um Fanatismen und Gewalt vorzubeugen, sich von dieser Religion zu trennen hat. In der Philosophie des absoluten Geistes führt Hegel das wieder zusammen, aber in dieser Theorie des objektiven Geistes, in der Theorie der Institution, ist Hegel sehr, sehr fortschrittlich. Und das sind beide Facetten. Da kann man natürlich auch sehen, Herr Biebricher hat das bewahrende Moment betont. Und hier würde ich durchaus sehen, ist Hegel auch ein prozeduraler Denker.
Herr Biebricher, Sie haben sich ja politikwissenschaftlich den Zusammenhang zwischen Konservatismus und dem Beginn der Moderne angeschaut. Überzeugt Sie diese Herleitung, dass es möglicherweise so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal des Konservatismus ist, die Dialektik von Vernunft und Wirklichkeit eben so zu sehen, wie Herr Kühnlein das gerade beschrieben hat?
Also das ist sicherlich eine mögliche Lesart und Hegel kann man natürlich auf jeden Fall als konservativen lesen. Man kann ihn natürlich auch, also ganz im Gegenteil dazu lesen, also gerade das Zitat, auf das wir gerade eingegangen sind, ist ja von linkshegelianischer Seite also eher darauf hingelesen worden, dass eben vernünftige Verhältnisse erstmal hergestellt werden müssen. Das spricht wahrscheinlich dafür, dass Hegel dann doch ein sehr ambivalenter, in viele Richtungen auslegbarer Denker letztendlich ist. Aber ich glaube, also die Lesart, die Herr Kühnlein gerade stark gemacht hat, das ist ja durchaus so ein wichtiger Gedanke für den Konservatismus eben, also dass eben in den tatsächlich bestehenden Institutionen, Konventionen, dass da eine gewisse Vernünftigkeit drin steckt. Man könnte auch neutraler sagen, dass da Wissen drin aufgespeichert ist, dass man nicht einfach so ausschlagen darf. Also wenn man irgendwas anderes Neues an dessen Stelle setzt, dann muss man ganz genau wissen, was man tun sozusagen. Das ist sozusagen immer die Skepsis oder die Sorge des Konservativen, dass man diesen Erfahrungsschatz, der aufbewahrt ist, im Bestehenden, im Wirklichen, könnte man sagen, dass der eben verloren geht, wenn man zu sehr eben auf die Seite der Reform oder gar der Revolution setzt.
Das sind die philosophischen Grundlagen, die wir jetzt ganz kurz skizziert haben. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie es um den Konservatismus heutzutage bestellt ist. Und da gibt es ja zwei Diagnosen, die auch parallel zueinander existieren können. Nämlich, der Konservatismus befindet sich in einer Krise, weil gar nicht mehr so richtig klar ist, was dessen Konturen sind, was konservativ ist. Man hört häufig die Klage, es gibt kaum noch echte Konservative, weil sich eben viele dem rechtsautoritären, dem rechtsextremen Denken geöffnet hätten. Aber es gibt auch andererseits die Erzählung, die Diagnose, dass wir ein Aufblühen des Konservatismus gerade erleben. Herr Kühnlein, Sie beschreiben das auch und Sie sprechen von einer lebensweltlichen Renaissance, begründen das mit einer Sehnsucht nach Ordnung und Verlässlichkeit. Wie schauen Sie darauf? Kann man sagen, dass wir beides gleichzeitig erleben, eine Krise des Konservatismus und eine Renaissance?
Das muss sich ja nicht ausschließen. Wir haben eben gerade über Hegel gesprochen, dann schätzt man natürlich die Dialektik auch in den Widersprüchen. Also das passt zusammen. Die mangelnde Profillosigkeit ist in der Tat etwas, das ich nachvollziehen kann, weil natürlich ich persönlich mit dem Konservatismus also eigentlich auch keine ewigen Wahrheiten verbinde, sondern eigentlich ist der Konservatismus für mich mehr eine Haltung, die im Prinzip zerstörungsskeptisch ist und die im Prinzip also eine angedeutete Aggressionshemmung aufweist. Das heißt also, der Konservative heute definiert sich nicht über klassische Themen wie Religion oder gegen Abtreibung und gegen Sterbehilfe. Das alles können konservative Positionen sein. Wir sehen auch in der Strafrechtsreform, Paragraph 175, Vergewaltigung in der Ehe, das sind alles mit konservativen Stimmen auch sozusagen ins Gesetz gehobene Verbote. Aber natürlich, es gibt keine ewigen Wahrheiten. Das macht den Konservatismus, sage ich mal so, enttäuschungsresistent. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Aufblühen. Aber wir haben deshalb auch ein Aufblühen, weil, glaube ich, dieser Linksliberalismus gescheitert ist. Dass wir natürlich heute so einen Rechtsruck haben, liegt natürlich auch daran, dass dieses Versprechen einer Freiheit, die sich marktförmig organisiert und sich immer in kleinere Identitäten parzelliert, dass das sozusagen gescheitert ist und damit eigentlich auch das universalistische Projekt von Gleichheit und Würde in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Also insofern ist das Aufblühen des Konservatismus eine Reaktion auch auf eine Verfallserscheinung innerhalb eines linkslibertären Spektrums.
Das ist interessant, dass Sie das so schildern. Da gibt es ja auch ganz andere Perspektiven zu. Feministinnen würden vermutlich an dem Punkt dann auch einwenden, dass viele Dinge gegen Konservative erkämpft, erstritten wurden. Das Wahlrecht, das Recht, einen eigenen Job zu haben, das Recht, nicht in der Ehe legal vergewaltigt zu werden. Herr Biebricher, wie sehen Sie diese Diagnose von der Krise des Konservatismus beim gleichzeitigen Aufblühen?
Ja, ich bin mir nicht so sicher, also was da genau aufblüht. Ich sehe eigentlich nicht, dass der Konservatismus aufblüht. Also abgesehen davon, dass Herr Kühnlein schon recht hat, was das Lebensweltliche angeht. Ich glaube, es gibt schon gerade eben in turbulenten Zeiten, in unübersichtlichen Zeiten, die von Brüchen und Krisen gekennzeichnet sind, gibt es natürlich eine gewisse Sehnsucht nach Stabilität und Ordnung. Aber da würde ich jetzt noch nicht so viel reinlesen eben. Also das ist eine Reaktion, dafür muss man jetzt noch nicht unbedingt konservativ sein, wenn man eben auf, wie gesagt, auf sehr ungewisse und unsichere Zeiten mit so einem Bedürfnis reagiert. Ich würde ein Fragezeichen dahinter setzen, also ob wir ein Aufblühen des Konservatismus sehen, denn also was ich sehe ist, dass es ein Aufblühen im rechtsautoritären Raum gibt sozusagen, aber wenn man sich den politisch organisierten Konservatismus anguckt, dann steht er im Moment also keineswegs gut da, also im Gegenteil, also wenn man das an bestimmten Parteien festmacht, die im Mitte-Rechts-Spektrum positioniert sind, dann sieht man eigentlich durch die Bank weg, dass es denen nicht besonders gut geht, also dass die entweder eben an Zustimmung verlieren oder sich eben radikalisieren, wie es in vielen Fällen der Fall ist. Man muss nur an die Republikaner in den USA beispielsweise denken. Und von daher würde ich eigentlich eher sagen, dass es da durchaus eine Krise zu verzeichnen gibt und die hat meiner Ansicht nach damit zu tun, dass man sich eben nicht mehr so ganz im Klaren ist oder auf jeden Fall nicht in der Lage ist, das klar zu kommunizieren gegenüber einer Öffentlichkeit. Also was denn eigentlich bewahrenswert ist eben. Ne? Und das ist natürlich ist eine wirklich schwierige Frage für Konservative, weil es gehört ja dazu, Herr Kühnlein hat es auch angedeutet, es gehört ja auch dazu, dass man sich immer wieder ins Benehmen setzt mit gesellschaftlichen Entwicklungen und hier nicht also auf Biegen und Brechen versucht sozusagen die Entwicklung der Dinge aufzuhalten und sich also und letztendlich auch seinen Frieden damit macht. Aber man muss eben, wenn man bestimmte Positionen räumt und sich an bestimmte Liberalisierungsprozesse auch anpasst, dann muss man nichtsdestotrotz eben auch immer wieder für sich und auch gegenüber seiner Basis, seinem Publikum klarstellen, was man denn eigentlich bewahren will. Also was das angeht, da sehe ich einfach eine große, große Leerstelle im deutschen Konservatismus, aber auch darüber hinaus, weil da einfach sehr viel auf Sicht gefahren wird und dann eben immer wieder gesagt wird, wir sind pragmatisch und wir lösen einfach nur irgendwelche Probleme, die eben auftauchen. Aber das ist meiner Ansicht nach zu wenig eigentlich für einen ambitionierten Konservatismus und es schaut halt eben auch oft mal so nach Rückgratlosigkeit und Opportunismus eben aus.
Das waren jetzt sehr viele Punkte. Herr Kühnlein, möchten Sie darauf reagieren, also auf diese Diagnose, dass wir hier eine fehlende Klarheit sehen, eine Leerstelle, die nicht gefüllt werden kann, weil diese Frage nicht genau beantwortet werden kann, was denn eigentlich bewahrenswert ist und dass das möglicherweise dann auch auf der politischen Ebene zu einem großen Opportunismus führt?
Also die Beschreibung, dass das, was jetzt an Aufschwung eine Ideologie erfährt, dass das nichts mit dem Konservativen zu tun hat, die würde ich absolut teilen. Denn das muss man wirklich scharf trennen. Aber da kann man auch wirklich gute konservative Gründe finden. Die Frage der Profillosigkeit ist natürlich immer eine Frage der Herangehensweise geschuldet. Gerade wenn man natürlich von sich behauptet, sondern keine ewigen Wahrheiten zu kennen und im Prinzip Urteilskraft und so eine Methode von Maß und Mitte zu finden, dann kann man das nicht a priori entscheiden. Umgekehrt ist aber das Geschäft des Konservativen, müsste ja auch eigentlich gerade für die liberalen Denker ganz wichtig sein, weil umgekehrt müssen sie ja dann auch deutlich erklären können, was nicht bewahrenswert ist. Und das ist in dieser Eindeutigkeit auch nicht immer festzustellen, weil dann hätte sich sozusagen der Konservatismus so nicht halten können als eine Renaissance, die im Prinzip auf ganz bestimmte Widersprüche innerhalb des linksliberalen Spektrums reagiert. Also insofern könnte man natürlich das Problem auch wieder zurückverweisen. Grundsätzlich ist es so, dass der Konservatismus einfach eine Form des Nachdenkens oder eine Haltungsfrage ist, die in der Tat den Wert nicht sozusagen auf a priorische Programme legt, sondern wirklich in den Prozessen des Aushandelns sich befindet. Und da kann man durchaus ja sehen, dass der Konservatismus in den letzten Jahren ja durchaus nicht schweigend geblieben ist, wenn wir denken an den Erneuerungen, Innovationen bei der Sterbehilfe, wenn man daran denkt, Ehe für alle. Also das ist ja durchaus auch mit konservativer Rückendeckung geschehen. Und der Konservative würde heute auch immer sagen, die Einwanderungsgesellschaft, das müsste auch der Konservative verteidigen. Also ich sehe die ein bisschen diese Profillosigkeit gedacht, aber es ist halt eine Frage des politischen Aushandelns. Das kann man a priori mit Programmen im Prinzip erstmal, glaube ich, wenig erreichen.
Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine Frage des politischen Aushandelns und zu Beginn ja auch konstatiert haben, dass man scharf trennen muss, dass man eine Linie ziehen kann zwischen dem, was man als konservativ bezeichnet und dem, was man als rechtsautoritär und rechtsextrem bezeichnet. Wenn wir das abgleichen mit der politischen Realität, dann kann man sich ja durchaus die Frage stellen, ob die Konservativen da ein Bollwerk sind gegen autoritäre Verwerfungen. Also man kann ja zumindest auf Deutschland gesehen argumentieren in der politischen Praxis, dass die Konservativen gerade kein Bollwerk sind, sondern ein Steigbügelhalter, wenn man sich anschaut, dass die Union die AfD nicht halbiert hat, sondern gestärkt hat, mit ihnen gestimmt hat, viele Positionen übernommen, unter anderem in der Migrationspolitik, weil Sie gerade auch von Einwanderungsgesellschaft gesprochen haben. Also zeigt sich nicht hier, dass zumindest auf der politischen Ebene der Konservatismus genau diese Abgrenzung nicht hinbekommt?
Das ist immer eine Frage der Definition. Also ich meine, die AfD zu halbieren ist nicht nur ein konservatives Projekt, sondern es sollte ein gesamtgesellschaftliches Projekt sein. Und da sehe ich die Scheiterungseffekte auf allen Seiten.
Aber Friedrich Merz hat das als Losung ausgegeben.
Selbstverständlich, das kann man ja sagen und das sollte auch eine konservative Losung sein, aber ich will damit nur sagen, das ist nicht nur Aufgabe der Konservativen. Ich glaube, das Problem liegt auch daran, warum die Konservativen keine Kraft haben, vielleicht die AfD zurückzudrängen. Das liegt natürlich daran, dass natürlich das Konservative heute sofort in die Aura des Rechtsextremen gerät. Also wer heute konservative Positionen formuliert, der ist schon häufig oder der wird häufig schon so wahrgenommen, als ob er sozusagen eine rechtspolitische Agenda vertritt, die im Prinzip der AfD schon als Steigbügelhalter zur Verfügung steht. Und hier muss man einfach trennen, dass natürlich hier die AfD ist in Teilen eine reaktionäre Partei. Das ist der Konservative per Definition nämlich. Aber wenn man sich natürlich im Prinzip darauf einlässt, und wir sehen ja vielleicht, Herr Biebricher wird was zur Brandmauer sagen, da entscheidet sich die Zukunft, die politische Zukunft Deutschlands. Ziehen wir die Brandmauer höher oder versuchen wir irgendwie andere Formen der Kooperation zu finden? Aber ich finde natürlich, es gibt natürlich solche Sperrklinkeneffekte, die es den Konservativen heute sehr schwer machen, sich von der AfD abzugrenzen, weil man schon per se unterstellt, heute ist der Konservative schon auf Seiten der AfD. Das macht es natürlich schwieriger.
Da ist aber die Frage, woher kommt das? Sie haben jetzt gesagt, dass der Konservatismus in die Aura des Rechtsextremen gerät, dass Menschen wahrgenommen werden als Steigbügelhalter. Und man kann sich ja durchaus fragen, ob diese Unschärfe, diese Unklarheit an der Stelle auch durch die Akteure selbst passiert, die sich als konservativ bezeichnen, aber es zum Teil dann im Kern nicht sind. Also da kann man in die Geschichte zurückblicken, man kann sich die konservative Revolution anschauen. Das war eine geistig-politische Sammelbewegung von Kräften in der Weimarer Republik, die sich für einen autoritären Staat eingesetzt haben, die den liberalen Werten der Demokratie Widerstand entgegengebracht haben. Und genau diese Idee der konservativen Revolution, die hat Alexander Dobrindt, der heutige Innenminister, 2018 auch aufgegriffen und hat gesagt, auf die linke Revolution der Eliten folgt eine konservative Revolution der Bürger. Ist das nicht auch dann ein Problem der jeweiligen Akteure, dass sie diese Unschärfe eben nicht klären?
Aber wir sind uns einig, das war ein Publicity-Stunt natürlich von Herrn Dobrindt, der ganz bewusst eben wusste, dass er da so ein paar Knöpfe drücken kann und dann die Empörungen hochschlagen werden und er eine Woche lang die Schlagzeilen hat auf jeden Fall. Würde ich auch so sehen, aber trotzdem kann man sich fragen, ob das nicht eigentlich für einen Konservativen eigentlich ein bisschen fahrlässig eigentlich ist, so zu handeln. Aber ich denke schon, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist. Also ich würde zustimmen, dass es natürlich Sinn macht, zwischen konservativ und rechtsradikal beispielsweise zu trennen und das nicht alles in einen Topf zu werfen. Aber es muss dann halt eben auch im Interesse der selbst erklärten Konservativen sein, diese Unterscheidung eben auch wirklich erkennbar zu machen und eben immer wieder erkennbar zu machen. Wenn man sich die politischen Akteure anguckt, in allen möglichen europäischen Ländern, aber auch in Deutschland, dann wird ja auch teilweise von den Christdemokraten oder von den Tories oder den Gaullisten wird eben auch diese Grenze verwischt eben, ne? Weil man eben auch immer mal wieder versucht, also bestimmte Elemente der Agenda von rechts außen dann für sich selbst zu übernehmen und da ein Stück weit auch zu kopieren, weil man hofft eben so mehr Stimmen zu kriegen. Und man verwischt eben genau diese Unterscheidung, die einem eigentlich extrem wichtig sein müsste. Und ich erinnere einfach nochmal dran, in der Zeit der Ampel hatte man ja den Eindruck irgendwie, und das ist ja auch öfter mal so gesagt worden, eben von CDU-Seite, dass eben die Grünen der zentrale Gegner sind und eben nicht die AfD. Und halt eben auch manchmal in der Art und Weise irgendwie, wie man die Auseinandersetzung geführt hat mit der Ampelregierung oder mit den Grünen insbesondere, da schien mir eigentlich der Unterschied zwischen CDU und AfD nicht so ganz deutlich erkennbar zu sein. Und das ist dann eben ein Problem, das zurückschlägt meiner Ansicht nach auf Konservative, die sich dann aber nicht beschweren dürfen eigentlich. Also wenn sie sich dann eben falsch behandelt fühlen oder so, dann liegt es an ihnen eben, also diesen Unterschied wesentlich deutlicher zu machen und eben klar zu machen, wo da die Scheidelinie liegt.
Können Sie da mitgehen, Herr Kühnlein, bei dieser Diagnose, dass es sich um eine aktive Verwischung dieser Unterscheidung, der Trennung von rechtsautoritären, rechtsextremen und konservativen Inhalten handelt?
Jetzt kommen wir so langsam ins Streiten, Herr Biebricher. Also das, was Sie zur konservativen Revolution gesagt haben, gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist im Prinzip auch sachlich nicht richtig. Letztendlich ist die konservative Revolution ein Sammelbegriff aus der Weimarer Republik gewesen, von Armin Mohler darunter zusammengefasst. Und das ist im Prinzip ein reaktionärer Fantasiestaat. Konservative sind per se keine Revolutionäre. Dafür sind sie zu ordnungsliebend. Das ist also Aufmerksamkeitsökonomie geschuldet. Der zweite Punkt ist, oder ich würde mal eine These voranstellen. Vielleicht haben wir es versäumt, nach 45, weil wir die Unschärfe angesprochen haben, einen gesunden, vitalen Begriff des Konservativen zu entwickeln, weil er war doch wirklich über viele, viele, viele Jahrzehnte verpönt aus den berechtigten Gründen, aus unserer Geschichte heraus. Aber letztendlich haben wir diese Leerstelle irgendwie auch kulturell mitgetragen. Und die Frage ist ja jetzt, wie gehen die Konservativen mit der AfD um? Sie haben die Beispiele genannt. Man kann natürlich auch Gegenbeispiele wieder anführen. Das Problem ist, was bedeutet das in der politischen Praxis denn konkret, sich gemein zu machen mit der AfD? Bedeutet das, dass ich alle Vorschläge der AfD ablehne, auch wenn sie gut sind? Bedeutet das, dass ich sage, ich will vielleicht mit der AfD koalieren, ich will die Brandmauer herunterfahren? Und hier müsste man diskutieren. Ist das sozusagen schon eine Anbiederung an die AfD? Oder sagt man sich unter Demokraten, in einem demokratischen System, die AfD ist keine demokratische Partei, aber in einem demokratischen System, wenn man eine Partei nicht verbieten kann, muss man in irgendeiner Weise eine Art von Zusammenarbeit finden? Sollen wir die Brandmauer erhöhen? Das sind doch jetzt die entscheidenden Fragen. Also ich würde nicht alles, was ich jetzt hier angedeutet habe, als Anbiederung an die AfD verstehen, manches auch als politische Notwendigkeit.
Und wie macht man das genau richtig? Also wie diskutiert man diese Fragen auch vor dem Hintergrund der Geschichte und des Agierens der Zentrumspartei, die damalige konservative Partei, eben in Bezug auf die Nationalsozialisten? Herr Biebricher, was sagen Sie?
Ja, also das kann man natürlich dann gleich aus der Historie hervorziehen, das Beispiel eben. Aber also ich würde gar nicht so weit gehen. Also ich denke, das ist eine Sache, die konservative Parteien für sich diskutieren müssen auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir haben, was Kooperationen mit rechtsradikalen oder radikal rechten Parteien angeht. Und da muss man einfach festhalten, dass es eigentlich in allen Beispielen, die wir kennen, schlecht ausgegangen ist für konservative Parteien. Also ich würde denken, dass das beinahe schon reicht eben, um aus konservativer Sicht eben zu sagen, das ist keine Strategie, mit der man wirklich gewinnen kann. Also weil wenn man sich anguckt, welche Erfahrungen die ÖVP beispielsweise gemacht hat in Österreich, die ja mehrere Male mit der FPÖ koaliert hat, die stehen jetzt nicht unbedingt gut da. Die FPÖ steht gut da. In Italien hat man eigentlich ähnliche Verkehrungen sozusagen der Größenverhältnisse auf Grundlage von solchen Zusammenarbeiten. Wenn man die Diskussion führen will, ja, dann kann man sie natürlich führen, aber man muss schon in den Blick nehmen, gerade als Konservative, also was die Erfahrung eben sagt. Ich verstehe schon, dass man eben, also ich glaube, wir leiden alle irgendwie an dieser Brandmauer, weil es natürlich nicht der Idee von pluralistischen parlamentarischen Demokratien entspricht, dass es einigermaßen große Parteien gibt, mit denen nicht kooperiert wird. Aber gleichzeitig gehört es natürlich zu einer pluralistischen Demokratie dazu, dass sich jede Partei aussuchen kann, mit wem sie zusammenarbeitet und mit wem sie nicht zusammenarbeitet. Also es ist in keiner Weise undemokratisch, würde ich sagen, wenn nun eben gesagt wird von CDU, CSU, aber eben auch von anderen Parteien, wir kooperieren nicht mit der AfD. Also und das müssen natürlich auch diejenigen, die die AfD wählen, können das ja auch sozusagen einfaktorieren in ihre Entscheidung, dass das nicht passieren wird. Aber es ist auf jeden Fall eine legitime Praxis eben. Und man, wie gesagt, man kann sich natürlich überlegen, ob es dann nicht doch auch irgendwelche dritten Möglichkeiten gibt sozusagen, dass es nicht nur entweder oder gibt. Es wird immer wieder über Minderheitsregierungen gesprochen, über Tolerierungen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das, wie gesagt, aus konservativer Perspektive tatsächlich zielführend ist. Das würde ich stark machen. Also man kann natürlich auch nochmal sich fragen, was bedeutet das für liberale Demokratien? Natürlich auch eine sehr wichtige Debatte, die man führen kann. Aber ich würde einfach nur sagen, aus der Perspektive der Konservativen selbst muss man sehr vorsichtig eigentlich damit umgehen.
Also ganz wichtig, ich glaube, Herr Biebricher, ich glaube, wir beide sind uns einig, dass wir beide nicht denken, also ich denke es nicht, Sie denken es mit Sicherheit noch weniger, dass man sozusagen rechtsextremistische Parteien politisch einhegen kann, in der Hoffnung, sie zu entzaubern. Daran glaube ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt mit den historischen Erfahrungen ist immer, das kommt immer vom Standpunkt des Betrachters an, deshalb würde ich das auch nicht so stark machen, die Karte, denn in der Weimarer Republik gab es eine Wirtschaftskrise, da gab es keine staatstreue rechte, konservative Seite. Wir haben jetzt 80 Jahre gelebte Demokratie vor uns. Das sind also alles schon Punkte, die sozusagen im historischen Vergleich etwas abschwächen. Jetzt haben Sie aber gesagt, die Erfahrung. Sie sagen, die Erfahrung der Historie sollte uns zur Vorsicht mahnen. Das stimmt. Aber welche Erfahrung machen wir denn jetzt? Und hier machen wir doch einfach die Erfahrung in der Deskription. Die AfD ist Volkspartei im Osten. Sie ist die stärkste Partei in Gesamtdeutschland. Sie hat einen enormen Zuspruch aus allen Farben des Parteienspektrums. Und wir müssen davon ausgehen, dass im Prinzip im Herbst Ministerpräsidenten es geben wird, die aus der AfD kommen. Das Argument, dass man dann sagt, ach, wir können vielleicht die kleinen Verlierer, die Zwerge, dann nochmal irgendwie so eine Anti-AfD-Koalition bilden, das mag demokratietheoretisch legitim sein. Politisch macht es eigentlich nicht viel Sinn, weil die produzieren ja nur diesen Reformstau weiter, den wir seit 10-12 Jahren haben, weil sie alle wie die Kaninchen auf die gefräßige Schlange schauen und eigentlich überlegen, wie sie ihre Klientel bei sich behalten wollen. Und das ist doch jetzt die Frage. Die Frage der Brandmauer muss ich ja demoskopisch so beantworten, die hat nicht funktioniert. Und was machen wir dann? Und dann ist doch zu überlegen, ist es denn nicht besser, wenn man dann sagt, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, bevor die AfD alleine regiert, lieber dann in der Koalition mit der CDU. Vor dem Hintergrund, dass diese Brandmauer im Prinzip nicht funktioniert hat. Und darüber bin ich selber am meisten enttäuscht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Lösung ist für die politische Reformkraft des Landes.
Also ich würde nur zu bedenken geben, also das ist natürlich der Zweck dieser Brandmauer, war ja nun auch nicht irgendwie die AfD zum Verschwinden zu bringen, sondern sie von der Macht fernzuhalten. Also und der andere Zweck, den muss man mit anderen Mitteln erreichen, meiner Ansicht nach. Also da geht es ja darum, was eben als andere Koalitionen, Regierungen tatsächlich zu leisten vermögen, eben, ne? Um sozusagen das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik insgesamt auch wieder zu stärken, eben, und zu dokumentieren, dass man in der Lage ist, eben bestimmte Probleme anzugehen und hinreichend zu lösen.
Ich würde gerne noch einen Punkt einfügen an der Stelle, nämlich die Frage der Ideologie. Also wenn wir tatsächlich mal inhaltlich uns angucken, worüber wird hier politisch gestritten? Rechtsextremismus zeichnet sich auch dadurch aus, dass eben alle Menschen, die als anders behauptet werden, abgewertet werden. Herr Kühnlein, Sie haben vorhin gesagt, dass man es nach dem Zweiten Weltkrieg versäumt hat, einen gesunden, einen vitalen Begriff des Konservativen zu entwickeln. Ganz konkret gefragt, haben Konservative es auch versäumt, ihren eigenen Rassismus aufzuarbeiten?
Selbstverständlich, aber das würde ich auch für linke Philosophinnen und Philosophen sagen. Naja gut, wir kennen ja auch, wenn wir jetzt heute über Cancel Culture, Woke-Diskussion, Gender nachdenken, da gibt es natürlich, da würde ich ja sagen, hat man sich ja auch von einer universalen Idee gleicher Würde verabschiedet, weil man im Prinzip Minderheiten prämiert.
Aber also, das ist ja gerade kein Rassismus, sondern ein Versuch des Ausgleichs.
Nein. Finden Sie, dass man ein Unrecht mit einem anderen Unrecht ausgleichen kann?
Das nein, Ungleiches darf man nicht gleich behandeln, sondern Ungleiches muss man ungleich behandeln, das ist gerecht.
Also würden Sie dann behaupten, dass sozusagen die Rhetorik gegen den alten weißen Mann, dass das Ungleiches ungleich im Recht wird?
Also zumindest markiert es eine privilegierte Stellung erstmal. Über den Begriff können wir jetzt, glaube ich, nicht in der Gänze diskutieren. Aber die Frage ist ja, was ist mit einem der zentralen Inhalte des Rechtsextremismus, nämlich dem Rassismus?
Wir können das ja wieder an der AfD deutlich machen. Und da finde ich irgendwie immer, das kann man doch klar formulieren. Die AfD bekennt sich in ihrer Programmatik zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So. Sie macht aber zugleich Äußerungen, das gehört natürlich zum Mysterium AfD dazu, die sie attraktiv macht, die sozusagen auf den Ethnopluralismus schließen lassen, die auf ein kollektivistisches Verständnis des Gemeinwesens abzielen. Und das halte ich in der Tat für freiheitsdemokratisch gefährdend. Davon kann sich der Konservative ganz einfach frei machen, weil natürlich auch für den Konservativen gilt die Verfassung und das Strafgesetz. Also alle Äußerungen, die im Prinzip auf Rassismus, Diskriminierung, Verächtlichmachung abzielen, die darf und sollte der Konservative nicht mitmachen. Alles andere muss man vielleicht auch aushalten können. Ich meine, das ist ja der Witz, wenn man Höcke, das wird immer so als Demaskierung gesehen, die Formulierung, das Urteil, Höcke darf man als Faschisten bezeichnen. Die versteckte Pointe ist dabei aber die, dass natürlich auch seine Äußerungen letztendlich auch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Also der Konservative muss viel aushalten, das würde ich sagen.
Herr Biebricher, wie schauen Sie auf diesen ganzen Komplex von Rassismus, der AfD, der Abgrenzung, der Brandmauer, gerade auch vor dem Hintergrund eines Begriffs, den Sie schon zu Beginn des Gesprächs erwähnt haben, nämlich diese Behauptung von Natürlichkeit im Konservatismus?
Ja, also ich denke, es ist schon wichtig, also dass man die konservative Weltanschauung oder auch die Ideologie des Konservatismus eben nicht zu verharmlosen sozusagen darstellt, weil in diesem Begriff der Natürlichkeit eben schon vieles drinsteckt eben, also was es sich lohnt aufzudröseln, also weil was als natürlich deklariert wird, da könnte man aus einer kritischen Perspektive natürlich bei jedem Mal drauf gucken und sich fragen, ob das nicht eigentlich nur die Resultate von Naturalisierungsversuchen sind. Ja, also wenn wir die Geschlechterverhältnisse bedenken, Familienbeziehungen, was da als natürlich deklariert wird, da würde man, glaube ich, schon öfter mal drauf kommen, dass es da um hierarchische Verhältnisse geht, die letztendlich dadurch, dass man sie als natürlich deklariert, dann der Kritik entzogen werden. Und das ist ein Punkt, glaube ich, den ein kritischer Blick auf den Konservatismus immer wieder betonen muss eben, dass man sich genau anschauen muss, was da bewahrt wird. Und die Frage schon immer wieder im Raum steht, ob es nicht ganz oft eben Privilegienordnungen sind, hierarchische Verhältnisse, die letztendlich verteidigt werden. Und natürlich haben wir, also in der Vergangenheit auf jeden Fall, ist natürlich gehört zu den konservativen Argumenten natürlich auch, dass es eine natürliche Hierarchie zwischen in Anführungsstrichen Rassen gibt, zum Beispiel ja auch, oder zwischen Ethnien oder zwischen Kulturen und so weiter und so fort. Und von daher ist es schon wichtig, glaube ich, also im alten, guten Sinne ideologiekritisch, gerade auf dieses Motiv eben des Bewahrens des Natürlichen eben drauf zu blicken.
Herr Kühnlein, ist das ein Problem des Konservatismus, dass Privilegienordnung, dass Hierarchien als normal oder als normativ natürlich gesetzt werden?
Naja, es gibt natürlich in der Geschichte der Philosophie mit Sicherheit, wir haben Aristoteles gesprochen, da würde er natürlich darunter auch fallen. Ich überlege gerade, wer heute als konservativer Denker, wenn man an den Kommunitarismus denkt, wer so eine Position vertritt, wie sie Herr Biebricher beschrieben hat, da würde mir keiner einfallen. Also ich würde doch immer sagen, auch das Natürliche muss interpretiert werden. Und ich habe ja schon in meinen Eingangsbeispielen gezeigt, dass das ja sozusagen auch nicht eine ewige Wahrheit ist, sondern sie muss natürlich weiter interpretiert werden. Da glaube ich also in der Tat auch, man kann ja sagen, dass der Mensch, sage ich mal, in seiner Anthropologie auf Gemeinschaft angewiesen ist. Aber das bedeutet ja letztendlich nicht analytisch zwangsläufig, dass dann unter der Hand im Prinzip Abhängigkeitsverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse fortgeschrieben werden. Sondern man kann ja umgekehrt auch sehen, dass, nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus der Religion, wenn Sie an Martin Luther King denken, dann ist das ein traditioneller, konservativer Denker, der aber gleichzeitig ja nun mit einer universalistischen Ansicht auf die unterschiedlichen Menschen die Gesellschaft revolutioniert hat. Da würde ich also sagen, das ist eine Gefahr, aber den Konservatismus darauf festzulegen, dass das sozusagen eine analytische Schwäche sei, das glaube ich nicht. Und das würde ich auch in den modernen Schriften von konservativen Denkern eigentlich auch nicht finden. Im Gegenteil sieht man eher, dass die ganzen liberalen Großtheorien konservativer werden.
Also ich würde es auch, glaube ich, nicht als analytische Schwäche ansehen. Ich glaube, da muss man machtkritisch, glaube ich, rangehen. Also die Frage ist doch dann eher, ob Konservatismus eigentlich Ideologie im klassischen Sinn darstellt, wo eben bestimmte Interessen letztendlich geschützt werden und bemäntelt werden, indem man eben sagt, aber das ist doch natürlich und unverfügbar und dahinter aber eigentlich eben die Verteidigung von Machtpositionen steht. Und ich würde eben schon auch sagen, also es ist mir schon klar irgendwie, dass jetzt, wenn Sie also irgendwelche CDU-PolitikerInnen fragen, was denn das Natürliche ist, was sie da verteidigen, dann können die den Zusammenhang nicht unbedingt herstellen. Aber wenn wir auf der philosophischen Ebene sprechen, dann würde ich schon sagen, dass zum Konservativen dazugehört, dass die Quelle des Normativen eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise als transzendent gesetzt wird. Und das ist ja der Clou und das ist ja die Pointe eigentlich. Deswegen muss man es verteidigen eben, weil es nicht zur menschlichen Disposition steht. Und wenn ich das dann über bestimmte Geschlechterordnungen sage oder was weiß ich, irgendwie die Verfasstheit des Menschen, also wie viele Geschlechter auch Menschen haben können und so weiter und so fort, in dem Moment ist es natürlich schon legitim, da tatsächlich machtkritisch das zu hinterfragen.
Ob konservative Transzendenz setzen, immer und überall, das sehe ich nicht. Also das ist im Prinzip, glaube ich, eine Stellung, denn da müsste man auch in die Philosophie der Gegenwart mal schauen. Das sehe ich nicht und das kenne ich nicht. So wie Sie es formulieren, bleibt der Konservative traditionalistisch. Nämlich der will alles beim Alten belassen. Und das würde ich in der Tat nicht sagen, dass das eine moderne Beschreibung konservativen Denkens ist. Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass der eigentlich ideologiekritisch bleibt, weil er sich der moralischen Selbstvergewisserung enthebt, weil er nämlich genau weiß, die Menschen sind so, wie sie sind. Und das wird sich nicht verändern. Also so den Konservatismus zu formulieren, dann hat man ihn schon in die traditionalistische Ecke gestellt. Und wie gesagt, ich sehe keinen relevanten Autor, der nicht auch als Konservative Machtkritik betreibt, denn auch der Konservative bleibt kritisch. Das haben wir ja doch beim Hegel am Anfang auch gesehen. Auch Hegel bleibt kritisch.
Ich würde gerne abschließend jetzt noch fragen, wozu braucht man konservatives Denken heutzutage und würde da vielleicht einen Gedanken von Alexandra Grau aus ihrem Buch Herr Kühnlein mit reinbringen, der beschreibt, dass Konservativen oft als notorische Verlierer der Geschichte gesehen werden. Und er sagt, was vorgestern noch als unveräußerliche Gewissheit konservativen Denkens galt, war schon gestern fragwürdig und gilt heute unter selbstbekennenden Konservativen als Anachronismus. Ausgehend davon gefragt, wozu braucht man konservatives Denken?
Ich würde kurz gesagt sagen, wenn wir eine liberale Gesellschaft haben wollen, in der Trump und Höcke nichts zu sagen haben, brauchen wir konservatives Denken.
Also ich glaube, schon in der aktuellen Konstellation ist es eben schon extrem wichtig, die Frage, welche Rolle Konservative für sich selbst in Anspruch nehmen im Umgang mit rechtsautoritären Kräften, ist schon extrem wichtig. Und da können die meiner Ansicht nach grundsätzlich schon ein Bollwerk sein. Die Rolle nehmen sie aber nicht immer an, muss man natürlich auch in dem Zusammenhang festhalten. Und grundsätzlicher würde ich aber auch schon sagen, also dass Konservative eine wichtige Rolle spielen können, gerade in Zeiten, die eben turbulent sind und von Krisen gekennzeichnet sind, weil sie möglicherweise also nochmal bessere oder andere Ressourcen haben als andere politische Kräfte, um solche Veränderungsprozesse zu moderieren, weil sie natürlich gewisse Vorbehalte haben gegenüber Veränderungen, Transformationen oder Revolutionen sogar. Aber gerade vor dem Hintergrund eben haben sie, glaube ich, eine gewisse Glaubwürdigkeit eben, um auch für Akzeptanz zu werben für bestimmte Veränderungen. Und diese Art von Kraft, die in sich selbst so diese Ambivalenz gegenüber Transformation eben auch gerade verkörpert, das kann, glaube ich, hilfreich sein für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse in komplizierten Zeiten, ich will es mal so sagen.
Herr Biebricher, Herr Kühnlein?
Herr Biebricher, Sie sind konservativer als ich, wunderbar. Ich kann mich damit wunderbar identifizieren. Und in Bezug auf das Zitat von dem Herrn Grau, das ist das konservative Paradox. Das ist genau das, wogegen der Konservatismus im letzten Jahrhundert gekämpft hat. Dafür wird jetzt geworben und umgekehrt. Das macht das Konservative sexy einfach und modern.
Herr Biebricher, Herr Kühnlein, vielen, vielen Dank, dass Sie sich eingelassen haben auf diese Diskussion. Das war sehr erhellend. Ich danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen.
Und wenn Sie nach diesem Gespräch tiefer in die Materie einsteigen möchten, das Buch von Thomas Biebricher trägt den Titel Geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Und der Sammelband von Michael Kühnlein heißt Konservativ, Miniaturen aus Kultur, Politik und Wissenschaft.